qu'est-ce que c'est? Attaque, attaque. Tout le monde raconte. Attaque, attaque. The people of Seattle. Attaque, attaque. Ciao, Manu, ciao. Que corazón, mi corazón.
Que corazón, mi corazón. Que corazón, mi corazón.
Que
corazón,
mi
corazón.
What time is it?
Que corazón, mi corazón.
5:12.
Que corazón, mi corazón.
5:12.
Que corazón, mi corazón.
12:11.
Que corazón, mi corazón.
10:10.
Que corazón.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hallo, hier ist Radio Attacke auf Radio Korax 95,9 MHz, die Juni-Ausgabe 2023. In trauter Gemeinsamkeit sind drei Personen im Studio. Zu meiner Linken und ganz Linken sitzt niemand, aber dafür zu meiner Rechten sitzt die...
Die Silke.
Und dann ganz rechts die Ingeborg.
Das ist aber nicht politisch gemeint, sondern nur die Anordnung hier im Studio. Und ich sitze links außen. Es gibt folgende Themen. Es sind insgesamt zwei. Zunächst ein Beitrag von Ingeborg. Da geht es um eine sogenannte Demo in Magdeburg, und im Anschluss daran ist die Silke zu hören mit dem Beitrag Bestraft nicht die Falschen. Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit der Juni-Ausgabe von Radio Attack auf Radio Korax 95,9 MHz.
Ein Beitrag zu dem Europabundesparteitag der AfD in Magdeburg. Der findet am 28. bis 30. Juli statt und wird fortgesetzt am 4. bis 6. August in diesem Jahr. Dazu wird eine Gegendemonstration stattfinden. Das Bündnis Solidarisches Magdeburg ruft zu Gegenveranstaltungen in Magdeburg auf. Dem Bündnis gehören zahlreiche Organisationen christlicher, gewerkschaftlicher und zivilbürgerrechtlicher Provenienz an, darunter auch Teile der Linkspartei, des Bündnis 90 Die Grünen und der SPD und unter ihnen auch Attac. Ich zitiere mal aus dem Aufruf. Als im Kern faschistische Partei verbreitet sie, die AfD, anhaltend und offen nationalistische und rassistische Hetze. Islamfeindlichkeit, Antifeminismus, Antisemitismus, Antiziganismus sowie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die AfD verleumdet demokratische Vereinigungen ebenso wie soziale Einrichtungen. Sie führt einen Kampf gegen die Freiheit von Wissenschaft, Kultur und Medien. Sie spaltet die Gesellschaft, bekämpft die Gleichberechtigung, befeuert Hass und Hetze. Die AfD will ein Europa der Vaterländer und meint dabei nationalistische Abgrenzung. Sie trägt diese Politik in das Europaparlament, den Bundestag sowie die Landes- und Kommunalparlamente. Es heißt weiter: Mit unseren Aktionen treten wir ein für eine inklusive Gesellschaft, in der alle, unabhängig von Glaube, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft und sozialem Status, gleichberechtigt, frei und ohne Angst leben können. Wir treten ein für ein solidarisches, sozial gerechtes und friedliches Europa, für die Aufnahme und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, die vor Verfolgung, Krieg, Hunger und Not flüchten. Wir treten ein für das Erinnern an die Verbrechen des NS-Regimes und das Gedenken an dessen Opfer. Solidarität mit allen Menschen, die von Armut, Ausgrenzung oder Verfolgung bedroht sind. Und wir treten ein für die Freiheit von Wissenschaft, Kultur und Medien. Wer, wenn er Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung des Planeten Erde im Sinn hat, könnte an diesem Aufruf Zweifel haben? Wir haben sie. Nicht, dass wir die Zielsetzungen in Frage stellen, nicht, dass wir die Bewertung der AfD nicht teilen. Nur meinen wir, dass der wirkliche Gegner bei den Vertretern des Neoliberalismus und des Finanzkapitals zu suchen ist. Wir stellen nicht den Staat in Frage, nicht seine ordnende Funktion. Wir wenden uns gegen eine neoliberale Politik, die das gesellschaftliche Leben in all seinen Ausgestaltungen der Rendite und dem Kosten-Nutzen-Denken und letztlich einer militärischen Absicherung der kapitalistischen Gesellschaftsform unterwirft. Krieg ist die letzte Logik dieses Systems. Wir wenden uns gegen Parteien und Politiker, die die neoliberale Politik unterstützen. Wir wenden uns gegen Konzerne und Banken, die durch ihre Macht Armut und Not erzeugen, die Lebensgrundlage weltweit zerstören, prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen und Kriege verursachen und die obendrein die Demokratie als politische Regierungsform in ein marktkonformes kapitalistisches Prokrustesbett zwingen und die Politik in die Logik der Kapitalrendite einfangen. Die AfD ist eine ernstzunehmende politische Gefahr, aber sie ist nur die schmutzige Vorhut eines politischen und wirtschaftlichen Systems und seiner Akteure, das den Neoliberalismus auf seine Fahnen geschrieben hat. So mancher drückt diese Kritik so aus: Die Proteste der Bündnisse wie Aufstehen gegen Rassismus führen seit Jahren dazu, dass eine massive Aufmerksamkeit auf die AfD gelenkt wird. Diese wiederum weiß dies gut für sich zu nutzen. Sich moralisch zu entrüsten und sich gegen die AfD zu ereifern, ist ein geradezu infantiler Umgang aus dem neoliberalen Lager von SPD, Grüne Linke, Grüne und Linke und dient der Stärkung der AfD. Statt fortschrittlicher Kritik und statt sich auf eine eigene soziale Agenda zu konzentrieren und dafür Zustimmung und Mehrheiten in der Bevölkerung zu organisieren, tragen die Parteien Moral und Ethos und Gutsein als Monstranz vor sich her. Sie begreifen nicht oder wollen nicht begreifen, wie sie sich selbst vor den Karren der Rechten spannen und am Ende Gejagte der AfD werden, die sie vermeintlich bekämpfen. Ein fehlendes, klares Profil, das die Menschen ansprechen würde, fehlt bei allen Parteien. Dies gilt leider auch für einen maßgeblichen Teil von Attac. Die Linke schlägt sich mit ihrem aggressiven Auftreten gegen Anhänger der AfD selbst die Tür zu. Richtig wäre, mit diesen Menschen über bessere Lösungen zu reden und sie davon zu überzeugen. Für AfD-Wähler sind die Demolinken und Antifas aggressive, militante Menschen, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Aber genau diese Leute wären teilweise das Klientel der Linken. Es sind die prekarisierten Rentnerinnen und Familien, Arbeitslose und Geringverdienerinnen, sowie diejenigen, die Corona-Maßnahmen kritisiert haben. SPD, Grüne, Linke dem neoliberalen Kurs verpflichtet, wissen, dass effektive sozialpolitische Maßnahmen die einzige und richtige Antwort gegen die Angst vor wirtschaftlichen Inflationsverlusten, gegen die Angst vor Kinderarmut, die Erwerbslosenarmut und die Altersarmut, die Angst vor erheblichen Mietsteigerungen und Wohnungsverlust sind. So nur könnten die menschenunwürdigen Auswüchse des Kapitals sozialstaatlich eingehegt und damit Erfolge der AfD wirksam begrenzt werden. Um den Rechtsradikalismus zu besiegen, bedarf es nicht nur eines nationalen, sondern auch eines europaweiten Kampfes gegen Arbeitslosigkeit und für die Verteidigung und Weiterentwicklung des Sozialstaats für Ausbildungsplätze, eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, Kontrolle der Finanzmärkte, die industrielle Rekonstruktion und den ökologischen sozialverträglichen Umbau. Aber solche sozialpolitischen Maßnahmen kosten Geld. Geld des Staates und Geld der Wirtschaft, der Arbeitgeber. Nur mit arbeitsplatzschaffenden und arbeitsplatzsichernden Maßnahmen will man die Unternehmen nicht belasten. Deshalb die moralischen Appelle und die moralische Aufrüstung mit entsprechenden Kampagnen gegen die böse AfD und ihre Wähler. Und das ist einfacher und deutlich billiger. Es sind die Parteien, die CDU, CSU, die SPD und die Grünen, die den neoliberalen Kurs weiterverfolgen. Sie geben der AfD Raum für alle Bürger, die um ihre Zukunft besorgt sind. Kein Wunder, wenn am Ende die AfD die Partei ist, die den Protest der einfachen Menschen auffängt und wirkungsvoll verstärkt. Viele Menschen, die jetzt zunehmend AfD wählen, haben früher links und grün gewählt. Moral und Gutsein schaffen falsche Gräben, führen zur Spaltung der Gesellschaft und enden in der Inquisition, wie die Geschichte zur Genüge beweist. Rechts gewinnt, weil links versagt, so der Buchtitel von Roberto de la Puente, oder Links blinken, rechts abbiegen, so der Buchtitel von Eva Schweizer. Es gab einmal andere Ansätze. Ende 2015, als Pegida in ostdeutschen Städten auftrat, war es der Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Frank Richter, der zu einer offenen Diskussionsrunde einlud und herauskam, dass die Menschen mit der Regierungspolitik nicht einverstanden waren, also Protestwähler und nicht in erster Linie fremdenfeindlich gesinnt und gegen Ausländer waren. Die damalige sächsische Integrationsbeauftragte Petra Köpping hat aus den Gesprächen am Rande der Demos ihr kleines Büchlein »Integriert doch erstmal uns« gemacht. Frank Richter hat sein kleines Büchlein »Hört endlich zu« genannt, beide mit Ausrufungszeichen am Ende. Menschen, weigert euch, Feinde zu sein. Die Gilets jaunes, die Gelbwesten in Frankreich, wurden bezichtigt, rechts unterwandert zu sein. Richtig ist, dass sich anfangs Rechte zu ihnen gesellten. Aber sie, die Gelbwesten, schafften es, dass die Rechten verschwanden. Diesen gefiel die nicht-hierarchische Organisation nicht, geschweige denn die basisdemokratische Ausrichtung und die Forderung nach demokratischer Beteiligung. Geradezu wie aus dem Märchen mutet der Erfolg von François Ruffin an. François Ruffin, Journalist unter anderem für Le Monde Diplomatique und seit 1999 Chefredakteur von Fakir, gelang es sowohl Macrons La République en Marche als auch die rechtsradikale Partei Front National im Département Somme zu schlagen. Er gewann. Seit Juni 2017 ist er Abgeordneter der Liste Picardie Debout. Gemeinsam von der KPF, La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts und Ensemble getragen. Dies gelang ihm über einen kleinen Kreis von Gleichgesinnten und über viele Gespräche mit kleinen Leuten auf der Straße. Die Treffen waren eine Anerkennung für die unermüdlichen Kämpfer, die wochenlang Flyer verteilten, von Tür zu Tür gingen. Sie waren es, die Wohnhaus für Wohnhaus, Straße für Straße, Viertel für Viertel, Resignation vertrieben, Hoffnung weckten. Ihre öffentlichen Treffen und Konzerte waren darauf ausgerichtet, ihre Bemühungen einen Sinn zu geben, Freude zu schenken, als Vorgeschmack auf die Welt, an der sie arbeiteten. Es ist das Gespräch mit den kleinen Leuten, das eine Änderung bewirken kann. Und erhellend sein Auftritt gegen Macron. Die Firma Whirlpool wollte 2017 ihren Sitz in die Slowakei verlegen. Macron wollte die Belegschaft beschwichtigen und überzeugen. Ruffin begrüßte ihn mit den Worten: Sie sind hier unter den Verlierern der Globalisierung. Ruffin erklärte später seine Haltung. Er, nämlich Macron, sei im Grunde der Einzige, der der Gegner sei. Den FN, den Front National, habe er wenig angegriffen. Denn wie könnten Menschen, denen es sozial und wirtschaftlich schlecht geht, glauben, dass Frau Le Pen oder ihr Vater, die das Land nie regiert haben, für ihr Unglück verantwortlich sind? Den Front National bekämpft man, indem man einen anderen Weg zum Zorn und zur Hoffnung öffnet. Indem man einen anderen, den wahren Konflikt als den zwischen Franzosen und Einwanderern aufzeigt. Ruffin berichtet selbst über seinen Wahlkampf. In einer Nacht druckten wir 70.000 Exemplare eines vierseitigen Faltblatts. Sagt Nein zu Macron. Stoppt am Sonntag die Finanzwelt. Tagsüber ging sie von Tür zu Tür, erklomm die Treppenhäuser voller Elan und abends, jeden Abend veranstalteten sie ein Fest. Sie verloren keine Zeit. Am Montag waren es 80 mit Trompeten, Trommeln, Töpfen und Beschallungsanlage in Saint-Maurice. Am nächsten Tag demonstrierten sie sowohl in Abbeville als auch in Amiens. Am Sonntag, den 18. Juni 2017, hatten sie mit 56% der Stimmen gewonnen, 74% in Flixkur. In einer Woche hatten sie 10.000 Stimmen hinzugewonnen. Wo kamen sie her? Wie haben sie es geschafft, ihr Lager trotz starker Stimmenthaltung zu motivieren? Was hat sie überzeugt? Welche der vielen Initiativen hat sich ausgezahlt? Und vor allem, was lässt sich auf andere Orte übertragen? Du gewinnst keine Wahl mit Töpfen und Pfannen, spotteten politische Feingeister während des Wahlkampfs. Wer weiß, wer kennt das Rezept dafür, bei Menschen Vertrauen und Begeisterung zu wecken und eine Bevölkerung von einem Gefühl der Ohnmacht zu befreien? Wenn Pragmatismus, Konsum und Wohlleben Sinn des Lebens sind und dies allgemeiner Konsens ist, fehlt Wissen über gesellschaftliche, politische, ökonomische und universelle Zusammenhänge und damit das Bewusstsein über die wahren Kosten. Das Elend in der Welt wird zum Skandalon. Klimawandel, Flucht, Hunger, Krieg und Gewalt haben keinen gemeinsamen Nenner und keine Verursacher. Eigene Not und Verunsicherung werden an Personen festgemacht, nicht am System und exakt deren Akteure. Ähnlich ist eine Kritik an die letzte Generation zu richten. Kein Zweifel an der Redlichkeit ihrer Kritik, aber dennoch fehlt ihnen der Zusammenhang. Und hierzu Helge Peukert. Er ist Wirtschafts- und Staatswissenschaftler, hatte an der Universität Siegen gelehrt und sich mit Wirtschaftsgeschichte und postautistischer Ökonomie befasst. Er unterbreitete einen radikalen Vorschlag an die letzte Generation. Es gäbe eine Lücke zwischen der Radikalität der Methoden und der Sanftheit der von der letzten Generation an die Politik gestellten Forderungen. Wir werden in den kommenden Jahren mindestens mittelstarke Ökosystemzusammenbrüche erleben. Dann wird es womöglich zu Formen der Ökodiktatur von oben kommen. International beobachten wir bereits angesichts diverser Verunsicherungen zunehmende Tendenzen zu autoritären Regimen und in westlichen Formaldemokratien gewinnen rechtspopulistische Akteure an Beliebtheit. Wir werden gezwungen sein, von heute auf morgen alles umstellen zu müssen. Alles in einer sehr komplexen, arbeitsteiligen Weltwirtschaft, wo nicht alle am gleichen Strang ziehen, sondern viele Menschen auf Verleugnung und Abwehrmechanismus setzen. Zur letzten Generation meint er, neben den gut geplanten Aktionen und der professionellen Organisation fehlt eine inhaltliche Richtungsanzeige. Als Anregung dazu dienen seine Vorschläge. Sie sind weder ein logisch oder sachlich geschlossener Entwurf, noch konkurrieren sie mit Parteiprogrammen. Sie folgen bewusst nicht den vorherrschenden politischen Frontlinien. Und zu einzelnen Aspekten gibt es sicher abweichende Auffassungen. Daher ist eine wohlwollende Haltung zu Einzelfragen erforderlich. In politischen Diskussionen könnte man aber den Vorwurf, neben kleinklarierten Forderungen nichts bieten zu können, darauf verweisen und sich einzelne Aspekte herausgreifen. Auch wenn das System als solches nicht in Frage gestellt wird, sind weitergehende und in eine emanzipatorische Richtung weisende Forderungen richtig. Und hier nun einige Forderungen. Zum Klimanotstand. Der ökomodernistische Traum ist ausgeträumt. Zur Umsetzung der drei wissenschaftlich abgeleiteten Primärziele, nämlich Halbierung des Energieverbrauchs, Reduzierung der Stoffströme und Ende des Flächenverbrauchs, könnten von der letzten Generation neben Blockadeaktionen selbst organisierte Gesellschaftsgespräche stattfinden, um mit der Zivilgesellschaft, aber auch Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen den vorläufigen Panoramaaufriss zu diskutieren und ihn offensiv einzubringen, um über die Frage, ob Ankleben gut oder schlecht fürs Klima ist, hinauszukommen. Neben inhaltlichen Anregungen wäre auch zwecks Einbezugs vieler Menschen über niederschwellige Aktionsformen nachzudenken. Zum Verkehr. 100 Kilometer Höchstgeschwindigkeit und 9-Euro-Ticket als sofortiger Einstieg. Alle fossilen Individualtransportmittel werden zunächst eingeschränkt und so schnell wie möglich überflüssig gemacht. Der private Benzin- und Dieselverbrauch liegt zukünftig bei 500 Liter pro Person im Jahr. Er ist nicht übertragbar und in 5 Jahren auf 0 zu reduzieren. Der öffentliche Nah- und Fernverkehr ist kostenfrei. Der Rad- und Schienenverkehr hat absoluten Vorrang. Verkehrsberuhigung erfolgt auch durch den Abbau von Straßen, Autobahnen und so weiter. Die Frachtschifffahrt und der Straßengüterfernverkehr sinkt jährlich um 20% bis auf 90% Reduktion im Vergleich zu 2023. Kreuzfahrtschiffe und Niedrigpreisfluglinien sind wie alle Flüge unter 1000 Kilometer und über 3000 Kilometer sofort einzustellen. Business und First Class entfallen unmittelbar. Es gibt das Recht auf einen Hin- und Rückflug pro Jahr. In 5 Jahren einen Flug alle 3 Jahre. Das Recht ist nicht übertragbar. Schließung der meisten Flughäfen. Forschungen in alternative Formen des Fliegens und Antriebssysteme können subventioniert werden. Die Verteilung, soziales, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Kommunikation. Da denkt er an eine Einführung eines bedingten Grundeinkommens. Er denkt an Vollbeschäftigung durch einen dritten öffentlichen Sektor mit sozial-ökologischen Arbeitsplätzen. Er denkt an ein Maximaleinkommen des Zehnfachen des Mindestlohns und hohe Vermögens- und Erbschaftssteuern. Er denkt an eine CO-Steuer für über 2 Tonnen pro Person. Es soll nur noch eine öffentliche Krankenversicherung geben und die Beitragsbemessungsgrenze soll fallen. Zur Kommunikation und zur Forschung dazu. Notwendig sind unabhängige Online-Suchmaschinen und sicheres Internet. Notwendig ist eine drastische Einschränkung der Handlungsfreiheit der IT-Konzerne des Überwachungskapitalismus. Und zum Wohnen sagt er, alle Neubauaktivitäten sind im Prinzip einzustellen. Jedem Inländer steht so viel Energie zu, wie für 45 Quadratmeter bei 20 Grad zum Heizen benötigt wird. Neubauten nur als Null-Emissionshäuser, keine weiteren Versiegelungen von Freiflächen und Ansiedlungen auf der grünen Wiese. Es folgen dann noch Neuerungen in der Produktion und Arbeitswelt. Da soll nur noch das produziert werden, was demokratisch abgestimmt ist und notwendig ist. Dazu werden einige Bereiche entfallen. Das gilt zum Beispiel für Fossilenergieunternehmen, Zementhersteller, Entwaldungsfirmen, Automobilhersteller, Flug- und Schiffsgesellschaften, Chemieunternehmen und so weiter und so fort. Notwendig ist die Umweltverträglichkeitsprüfung aller Arbeitsplätze und gegebenenfalls Einstellung und Umschulungen. Notwendig ist eine Arbeitszeitreduktion auf maximal 25 Stunden pro Woche. Nun zur Ernährung und Landwirtschaft. Prinzipiell sind regional anbaubare Produkte zu bevorzugen. Der Finanzsektor, drastische Schrumpfung von Derivaten fordert er. Von Optionen und Futures. Sie sollen nur zugelassen werden, sofern sie zur Abdeckung von Risiken in der Realwirtschaft dienen. Notwendig ist eine Mindesthaltdauer von Aktien, Anleihen und die Währungen und so weiter. Von 1 Woche. Notwendig ist eine Finanztransaktionssteuer. Das ist ein Umbau der gesamten Gesellschaft und sicherlich schmerzhaft. Eine Postwachstumsökonomie entlastet und entschleunigt und erfordert ein neues transzendentes Weltbild jenseits von individual-egoistischem Konsum, Expansion und Geschwindigkeit. Soweit einige Forderungen aus dem Forderungskatalog von Helge Peukert, eine Diskussionsgrundlage für eine inhaltliche Diskussion jenseits der Klebeaktionen.
So, wie durch Zufall schließe ich wieder an den Beitrag von Ingeborg an. Ich habe einen Bericht über die letzte Generation. Und dazu nutze ich einen Beitrag aus dem Freitag von Elisabeth Voss. Sie ist freiberufliche Autorin, Journalistin, Vortragende und Beraterin zu solidarischem Wirtschaften und Selbstorganisation in Wirtschaft und Gesellschaft. Und sie war viele Jahre bei und für ATTAC aktiv. Der Beitrag heißt: Bitte bestraft nicht die Falschen. An die letzte Generation. Grundsätzlich stimme ich euch zu, möchte aber eure Protestformen solidarisch kritisieren und würde das gern auch mit euch diskutieren. Liebe Aktivisti der letzten Generation, ihr wollt Berlin lahmlegen, um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen. Grundsätzlich stimme ich euch zu, ihr seid vermutlich die letzte Generation, die vielleicht, hoffentlich, noch das Ruder herumreißen könnte, um den schlimmsten Klimakollaps und die Unbewohnbarkeit der Erde für die Menschen zu verhindern oder wenigstens abzumildern. Dass ihr laut seid und Aufmerksamkeit erkämpft, finde ich richtig und notwendig. Insofern finde ich auch Solidarität mit euch gegen staatliche Verfolgung und Repression richtig und notwendig. Mit euren Aktionen zur Störung des Verkehrs bin ich jedoch nicht einverstanden. Nicht, weil ich persönlich betroffen wäre, meist fahre ich mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und wurde noch nie von euren Aktionen in der Bewältigung meines Alltags eingeschränkt. Jedoch möchte ich eure Aktionsform politisch solidarisch kritisieren. Erstens. Sich mit den Händen festzukleben, um etwas zu verhindern oder zumindest demonstrativ zu verzögern, ist ein starkes Signal. Indem ihr eure eigenen Körper einsetzt, signalisiert ihr Entschlossenheit und nehmt Verletzungen in Kauf. Davor habe ich Respekt, auch wenn es nicht meine Form wäre, weil ich meine Gesundheit für kein politisches Ziel riskieren würde. Zweitens. Allerdings stehen eure Forderungen, 9-Euro-Ticket und Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h, für mein Empfinden in keinem Verhältnis zu diesem hohen Einsatz. Beides wären Schritte in eine richtige Richtung und ich weiß, dass ihr mehr wollt. Eure Forderung nach einem Gesellschaftsrat wäre ein eigenes, diskussionswürdiges Thema. Aber selbst bei einer Konzentration auf das Verkehrsthema gäbe es doch so viel mehr, was jetzt schon ohne aufwendige Partizipationsverfahren zu fordern wäre, zum Beispiel Entprivatisierung, Ausbau in der Fläche und Verbesserung der Zuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs, Verlagerung von Transporten, die insgesamt herunterzufahren wären, von der Straße auf die Schiene. Drittens, mein größter Kritikpunkt. Für mich wirken eure Aktionen wie Treten nach unten. Mit der Behinderung des Autoverkehrs tut ihr dem kapitalistischen System nicht weh, sondern schadet vor allem vielen, die aufs Auto angewiesen sind. Um ihren oft prekären Arbeitsalltag und ihre Sorgeverpflichtungen zu bewältigen. Damit bringt ihr die Leute gegen euch und sicher auch einige gegen eure Forderungen auf. Warum klebt ihr euch nicht dort fest, wo ihr die Richtigen trefft, also beispielsweise vor Autokonzernen, Chemieunternehmen oder Rüstungsschmieden? Viertens, mit euren Aktionen lenkt ihr die Aufmerksamkeit auf euch selbst und eure Aktionsform, statt auf die notwendigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Das passt zum identitätspolitischen Selbstdarstellungsmodus, der in erster Linie ausdrückt, ich stehe auf der richtigen Seite und darum bin ich besser als andere. Ganz im Sinne neoliberaler Konkurrenz. Fünftens, dazu passt auch die moralisierend vorwurfsvolle Botschaft gegenüber den Autofahrenden. Ihr tut das Falsche, ihr seid schuld. Für die Rettung der Menschheit müsst ihr euer Verhalten ändern. Abgesehen davon, dass ihr damit keine und keinen gewinnen werdet, schmiegt sich solche Individualisierung widerspruchsfrei in neoliberale Logiken ein. Der persönliche CO2-Fußabdruck wurde nicht umsonst von der Industrie in die Welt gesetzt. Sechstens, die Einengung der Perspektive auf das Klimathema lässt andere, ebenso bedrohliche Katastrophen in den Hintergrund treten. Beispielsweise den Verlust der Biodiversität und das Verschwinden des Süßwassers, sowie die Krise der Menschenrechte mit der Zunahme von imperialistischen Kriegen, Landraub und Massenmord entlang der Fluchtrouten. Für viele Menschen im globalen Süden ist ihre Welt schon jetzt unbewohnbar und dafür tragen die Regierungen der Länder des globalen Nordens eine wesentliche Mitverantwortung. Siebtens, die Bezugnahme auf messbare Parameter wie CO2-Ausstoß und Temperaturerhöhung übersieht, in welch vielfältigen, fragilen Wechselwirkungen die Prozesse der Natur miteinander stehen. Dies ist noch längst nicht umfassend bekannt und erforscht. Vermeintliche Eindeutigkeiten und lineare Ursache-Wirkung-Konstrukte dienen als Türöffner für einfache Klimascheinlösungen. Sie bieten marktförmige, zentralistische Hightech-Lösungen, die patriarchale Machbarkeitsvorstellungen folgen und die Profitinteressen von globalen Konzernen und Finanzmarktakteuren bedienen. Liebe Aktivisti, euer Gefühl der Hilflosigkeit kann ich nachvollziehen und auch, dass ihr in eurer Verzweiflung glaubt, das Richtige zu tun. Mit meiner Kritik möchte ich euch nicht angreifen, sondern verstehe sie als Anregung für notwendige strategische Diskussionen. Die Gesellschaft ist gespalten und euer Aktivismus spaltet leider auch. Dabei wäre es angesichts erwartbar härterer Zeiten und Notstandssituationen so wichtig, zusammenzurücken. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war die Spaltung von oben und unten in Arm und Reich so krass wie heute. Die Gegner sind nicht die ebenfalls betroffenen Mitmenschen, sondern die Institution des Kapitals und des Staates. Auch ich spüre Hilflosigkeit angesichts der unfassbar machtvollen, illegitimen Vermögensmassen, die mit ihrem politischen Einfluss weltweit die Entdemokratisierung vorantreiben. Hilflosigkeit auch angesichts von immer autoritärer handelnder Staatsgewalt, die sich in immer mehr Ländern zu faschistoider Gewaltherrschaft entwickelt. Welche Handlungsmöglichkeiten kann es geben, angesichts waffenstarrender Systeme unterschiedlicher politischer Ausprägung und unterschiedlichen geopolitischen Machtblöcken zugehörig? Welche Kräfte von unten können dem etwas entgegensetzen? Meine persönlichen Hoffnungen richte ich zunehmend auf Bewegungen im globalen Süden und auf diejenigen, die hierzulande mit ihnen in Resonanzbeziehungen stehen. Vielleicht könnte es dann gemeinsam gelingen, das Ruder noch herumzureißen, auf der Grundlage einer klaren, menschenrechtlichen Orientierung, die Menschen als Teil der Natur versteht und deren Erhalt und Pflege höchste Priorität einräumt. Vielleicht. Mit solidarischen Grüßen, Elisabeth. Sie erwähnt weiter eine Aktion, die nach ihrer Meinung am richtigen Ort stattfand. Dazu gab es 2022 ebenfalls von ihr einen Artikel im Freitag. Ausgerechnet am Weltwassertag, dem 22. März, hat Elon Musk seine erste Tesla-Fabrik in Europa eröffnet. Mit ihm kamen Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke nach Grünheide zum Feiern mit geladenen Gästen. Voller Bewunderung lobten die Herren die Geschwindigkeit, mit der Musk seine Firma in nur 2 Jahren errichtet hat, obwohl die umweltrechtliche Genehmigung erst 2 Wochen vorher erteilt worden war. Kein Wort davon, dass die Fabrik mit ihrer Hochrisikotechnologie in einem Wasserschutzgebiet errichtet wurde und die Versorgung mit Trinkwasser in der Region und bis nach Berlin gefährdet. Und auch kein Wort davon, dass es sich bei der Umrüstung des Individualverkehrs mit elektrisch angetriebenen Tesla-SUVs um eine typische Klimascheinlösung handelt, die absehbar die Klimakatastrophe vorantreiben wird. Das Megaprojekt bedroht Mensch und Natur. Gegen die Klimascheinlösung und den Wasserraub protestiert ein breites Bündnis von Aktiven, denn Wasser ist Leben. Auch Aktive aus der Zapatista-Soli-Bewegung von Extinction Rebellion und Ende Gelände protestierten gegen das zerstörerische Megaprojekt. Einige Redebeiträge. Mein Name ist Emma Guevara und ich komme aus Brownsville, Texas, einer Gemeinde an der Grenze zwischen den USA und Mexiko und am Golf von Mexiko auf dem Land, das den ursprünglichen indigenen Völkern gestohlen wurde. Unsere Gemeinschaft arbeitet mit dem Stamm zusammen, um die fortschreitende Kolonialisierung unserer Region durch Elon Musk und seine SpaceX-Anlage, 2 geplante Flüssiggas-Exportterminals, eine geplante Ölraffinerie und viele Pipelines, die Öl und Gas transportieren würden, zu stoppen. Diese Anlagen und ihre Aktivitäten bedrohen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeinde, unserer vielfältigen Tierwelt und der Gewässer des Golfs von Mexiko. Dieser kapitalistische Angriff eines Milliardärs mit einem aufgeblähten Ego wurde auch durch unsere eigenen lokalen, regionalen und staatlichen Regierungen verschärft, die eine klare Klassenspaltung geschaffen haben, bei der die Reichen die Arbeiterklasse verraten, um ihre eigenen Taschen zu füllen. Diese Anlagen müssen geschlossen und gestoppt werden, denn es steht zu viel auf dem Spiel. Dorothea Herrling vom Berliner Wassertisch sagte: Für uns ist der heutige Weltwassertag ein Tag der Wut, nicht der Resignation. Wut gegen viele Katastrophen, die hier zusammenkommen. Hier beginnt heute die Serienproduktion eines Klimakillers höchsten Grades. Diese Teslas fressen Rohstoffe, die anderswo die Natur zerstören, und ihre Batterien werden Energie größten Ausmaßes verbrauchen. Welch ein Irrglaube! Die E-Autos würden das Klima retten. Uns geht es um ein Leben in Würde auf unserem Planeten, in seiner wunderbaren Vielfalt. Wir alle wissen, es gibt kein Leben auf diesem Planeten ohne Wasser. Wir müssen und werden weiterkämpfen, wir haben keine andere Wahl. Fliegen Sie, Herr Musk, ruhig mit Ihren Kumpanen auf dem Mond und errichten Sie dort das Paradies, das Sie uns hier vorgaukeln. Nehmen Sie die politischen Kollaborateure am besten gleich mit. Wir kümmern uns um unsere Welt hier vor Ort. Wir sind 8 Milliarden. Ihr seid eine Handvoll Profitgeier. Weiter schreibt Elisabeth dazu: Das Wasser wird knapp werden. Davor warnen auch die Wasserversorger in Brandenburg. Zur Klimakatastrophe kommt nun noch Teslas überbordender Wasserverbrauch hinzu. Vielleicht können die Tesla-Proteste einen Beitrag leisten zur Verbindung der vielen Alltagskämpfe und zu einem vielfältigen utopischen Mosaik mit real existierenden Keimformen im Hier und Jetzt, die ein vielfarbiges Bild schaffen entlang der offenen Frage: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ich kann dem gerade Gehörten zustimmen und habe wie immer dazu noch einige Anmerkungen. Eine Verkehrswende, die sich darauf beschränkt, einfach nur die Antriebsform zu ändern, eine Energiewende, bei welcher einfach fossile durch regenerative Energien ausgetauscht werden, ermöglicht einzig dem Kapitalismus das Überleben. Dieses unterliegt systembedingt einem Zwang nach immer neuen Anlagen zur Profitmaximierung. Das globale Umstellen der Antriebs- und Energieformen ist geradezu eine Goldgrube. Der Umbau mit endlich wieder Wachstum, wovon alle reden, könnte beginnen. Die Industrie wird für die Mehrkosten nach dem Staat rufen, alles wird trotzdem für die Normalbürger teurer. Gewinner werden wieder, wie bei allen Krisen, die Kapitalmärkte sein. Unser Lebensraum wurde und wird weiter munter zerstört. Euer eigentliches Ziel, die Bewahrung unseres Lebensraums, kann nicht erreicht werden. Und ihr, die ihr euch mit euren Körpern für die Energiewende eingesetzt habt, seid in der Bevölkerung die Sündenböcke. Ich hoffe, meine Prognose ist überspitzt und übertrieben. Aber bitte überlegt, und da bin ich auch bei Elisabeth, wofür ihr euch in Gefahr begebt. Von dem Notwendigen, nämlich von weniger von allem, jedenfalls von materiellen, ressourcenverbrauchenden Dingen, ein Weg von dem Irrglauben, für alles technische Lösung finden zu können, ein Weg von für alles einen Dienstleister haben zu müssen und damit die eigene Verantwortung abzugeben, und vielem anderen spricht niemand oder nur sehr wenige offen. Die oben gestellte Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, muss in den Mittelpunkt rücken. Ich selbst sehe auch im bloßen Protestieren nicht die Lösung. Das ist nicht mehr als eine Meinungsbekundung. Dies ist notwendig, weil wer schweigt, stimmt zu. Aber seien wir ehrlich, wann wurde durch Protestieren wirklich etwas Wichtiges verhindert oder geändert? Ist die soziale Ungerechtigkeit, die Umweltzerstörung, die Kriege in den letzten Jahren mit Protesten weniger geworden? Die Krisen werden immer größer und zahlreicher. Wir sind nur mit Protestieren beschäftigt. Zeit und Energie, mit der wir etwas Neues selbst beginnen könnten. Da bin ich eher bei der Commons-Bewegung. Wir hatten dazu auch schon berichtet. Damit will ich nicht die Verantwortung beim Einzelnen abladen, nur ganz herausnehmen darf sich auch niemand. Die Regierungen könnten natürlich die nötigen Schritte einleiten und das global, nur tun sie es nicht. Die Gesellschaft ist zu gespalten, um den nötigen Druck aufzubauen. Vielleicht schaffen es ja wirklich die Menschen des globalen Südens. Sie sind die Verlierer des jetzigen Systems, während wir noch die Vorteile und Errungenschaften des Kapitalismus nutzen können. Ich hatte es schon früher beim Thema Friedensbewegung erwähnt. Unser materieller Wohlstand wurde nicht von uns erarbeitet. Er ist nur möglich durch Kriege und Ausbeutung des globalen Südens. Umso wichtiger ist es, die Ursache, auch für die Umweltzerstörung zu nennen und sich nicht an Symptomen abzuarbeiten, wie es kürzlich in einer Pressemitteilung von ATTAC Deutschland zur Gründung von ATTAC 1998 in Frankreich zu lesen war. Dort stand: Wir bekämpfen Symptome eines ungerechten globalen Wirtschaftssystems, das Menschen ausbeutet und den Planeten zerstört. ATTAC macht genau auf diese Zusammenhänge aufmerksam und setzt sich für einen solidarischen und nachhaltigen Wandel ein, sagt Franziska Vogel von Junges ATTAC. Wofür ATTAC bei seiner Gründung 1998 gestanden hat, darüber werden wir in einer der nächsten Sendungen berichten.
Ich verrate schon mal, worauf wir hinaus wollen mit unserer Kritik an dem Finanzmarkt. François Ramonet hat damals am Anfang von ATTAC gesagt, der Kampf gilt den Finanzmärkten. Und wenn ATTAC jetzt sagt, der Kampf gilt den Symptomen, dann wird ATTAC zu einem zahmen Tiger. Das war die Juni-Sendung von ATTAC bei Radio Korax 95.9. Und wir werden wieder zu hören sein im Juli, und zwar am 10. Juli zur gleichen Zeit, 19 Uhr am Montag und am folgenden Dienstag um 10 Uhr.
Hast du wunderschön auswendig gelernt. Herzlichen Dank dafür. Es verabschieden sich der Nord,
die Ingeborg
und zum Schluss noch die Silke. Tschüss.
Und viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm hier auf Radio Korax. Bis dann.